Ja, guten Morgen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich bitte, dass du deine Liebe in ihrer vollen Größe und Fülle erfassen lässt, in ihrer ganzen Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Bitte verwende, was wir uns heute gemeinsam ansehen und bewirk, dass wir deine Liebe verstehen durch die Kraft, die uns am Werk ist, damit wir mit der Fülle des Lebens erfüllt werden, die wir bei dir finden. Amen. Ja, fünf Gewohnheiten. Fünf Gewohnheiten, die Gott in uns hineingelegt hat und die Wesensmerkmale sind, die auch ihn kennzeichnen, die uns ihm ähnlich machen. Heute geht es um die fünfte Gewohnheit, andere umarmen. Die ersten vier Gewohnheiten, die wir uns angesehen haben, Schönheit genießen, den Garten bestellen und so weiter, die kann man ganz gut alleine machen. Aber um jemanden umarmen zu können, braucht es zumindest eine weitere Person, wie ich da gerade hinten sehe. Genau. Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, was Gott eigentlich ausmacht, wie er wirklich in seinem Innersten ist? Nicht welche Eigenschaften er hat, sondern wie er ist, wer er ist, was ihn wirklich ausmacht. Heute geht es um eine Gewohnheit, die Gott ausmacht in seinem innersten Wesen. Und dieses Merkmal, das ihn da ausmacht, das hat er auch in uns hineingelegt. Und es prägt unser ganzes Streben und unser ganzes Sein wahrscheinlich mehr als alles andere. Und wir werden dazu eine Stelle im Neuen Testament anschauen, im ersten Brief von Johannes im Kapitel 4. Andrew Page zitiert in seinem Heft einen Vers aus diesem Kapitel und deswegen bin ich zu dieser Stelle gekommen und die möchten wir uns heute anschauen. Bitte schlagt auf eure Bibeln beim ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und bitte lasst sie während der Predigt auch offen, damit ihr prüfen könnt, ob das wirklich biblisch ist, was ich euch da sage, oder ob das einfach nur meine Gedanken sind. Nicht darum geht es, was ich denke und was ich für richtig halte, sondern darum, was Gott uns vermittelt durch sein Wort. Prüft mich da bitte. Die Verse 7 bis 12. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Amen. Okay, wir teilen den Text in drei Abschnitte. Wir schauen zuerst die Verse 7 und 8 an. Da sehen wir, dass wir einander umarmen oder lieben sollen, weil Gott Liebe ist und weil er die Quelle und der Ursprung aller Liebe ist. Dann schauen wir uns die Verse 9 und 10 an und da sehen wir, dass wir einander lieben sollen oder umarmen, weil Gott seine Liebe durch seinen Sohn offenbart. Und dann schauen wir uns die letzten beiden Verse an, die Verse 11 und 12. Und da sehen wir, dass wir einander lieben sollen, weil dadurch der unsichtbare Gott sichtbar wird und weil die Liebe, die er in uns hineinlegt, vollkommen wird. Gott ist Liebe. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Wir lesen hier am Ende von Vers 8, Gott ist Liebe. Johannes vermittelt uns dabei aber nicht nur eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit von Gott, Liebe ist es, was Gottes Innerstes ausmacht, was seine Natur ausmacht, was sein Wesen ausmacht. Er liebt nicht einfach nur, sondern Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Diese Liebe, die Gott ausmacht, ist aber nicht eine Selbstliebe. Er liebt sich nicht einfach nur selbst, sondern es ist eine Liebe, eine zugewandte Liebe, eine Liebe, die auf jemand anderen gerichtet ist. Es ist also eine umarmende Liebe. Und ich habe am Anfang gesagt, dass zumindest eine andere Person notwendig ist, damit man jemanden umarmen kann, damit man jemanden lieben kann. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was Gott getan hat, bevor er das Universum geschaffen hat? Viel sagt uns Gott nicht darüber in seinem Wort, aber wir lesen im Johannesevangelium in Kapitel 17 ein Gebet von Jesus. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Wir sehen hier, dass Gott Vater, Gott Sohn geliebt hat, schon vor der Schaffung des Universums. Gott hat also nicht ein Universum geschaffen mit Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, also die ihm ähnlich sind, damit er jemanden zu lieben hat oder damit er lieben lernen kann. Na, er hat schon vor der Schaffung des Universums geliebt. Und da gibt es neben dem Vater und dem Sohn noch eine dritte Person, den Heiligen Geist. Und diese drei Personen sind ein Gott, der eine, der wahre, der einzige Gott, der Liebe ist, der Gott der Bibel. Das ist ein Wesen aus drei Personen, ein untrennbares Beziehungswesen aus drei Personen, die miteinander verbunden sind in Liebe. Der Vater liebt den Sohn und den Geist. Der Sohn liebt den Vater und den Geist und der Geist liebt den Vater und den Sohn. Wir sehen das ganz wunderbar in dem Taufbericht im ersten Kapitel vom Markus-Evangelium, wo Jesus aus dem Wasser kommt und wo er dann den Himmel offen sieht und den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und dann ist die Stimme von Gott Vater zu hören, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott liebt also innerhalb seines Seins und das schon immer. Und deshalb kann Johannes am Ende von Vers 8 schreiben, Gott ist Liebe. Und das hilft uns auch zu verstehen, was davor in den Versen 7 und 8 geschrieben ist, wo es um die Liebe von uns Menschen zueinander geht. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Wir werden hier aufgefordert, einander lieb zu haben, im übertragenen Sinn einander zu umarmen. Und Gott wird als die Quelle oder der Ursprung aller Liebe bezeichnet. Denn die Liebe ist von Gott, lesen wir da in Vers 7. Und weiter, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Bedeutet es jetzt, dass jede Liebesregung zwischen zwei Menschen beweist, dass da echtes geistliches Leben ist, dass da wer aus Gott geboren ist und Gott kennt? Wer die Bibel kennt oder wer regelmäßig hier die Predigen in dieser Gemeinde hört, der wird jetzt den Kopf schütteln, weil wir wissen natürlich, dass das nicht so ist. Aber weil Gott Liebe ist und weil er die Quelle und der Ursprung jeder Liebe ist, folgt daraus natürlich, dass jede Liebesregung zwischen Menschen auf ihn zurückgeführt werden muss. Sie stammt von ihm. Und ja, wir lesen im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und diese Liebesfähigkeit, die hat er in den ersten Menschen hineingelegt. Das, was Gottes Natur ausmacht, im Innersten Liebe, das hat er in uns Menschen hineingelegt. Er hat uns fähig gemacht zu lieben und auch eine Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Und deswegen lesen wir dann schon im zweiten Kapitel der Bibel, dass Gott dem ersten Menschen, Adam, einen zweiten Menschen zur Seite gegeben hat, Eva. Weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist, lesen wir dort. Uns Menschen, alle Menschen, kennzeichnet eine tiefe Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Wir sehnen uns nach körperlicher Liebe. Wir sehnen uns nach emotionaler Liebe, nach Anerkennung und Wertschätzung. Wir sehnen uns danach, Unterstützung zu bekommen von anderen Menschen. Wir sehnen uns danach, Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Und wir sehen gerade in dieser Zeit, wie weh das allen Menschen tut, was für einen Widerstand diese Corona-Maßnahmen in allen Menschen auslösen, weil genau da angegriffen wird. Die Gemeinschaft ist eingeschränkt. Und wir sind nicht kreativ genug, andere Wege zu finden im erlaubten Rahmen, um Gemeinschaft zu finden. Wir sehnen uns aber nicht nur nach Liebe, sondern wir sind auch fähig, Liebe zu geben. Und die Fähigkeit, von Liebe gekennzeichnete menschliche Beziehungen zu führen, das ist etwas, das Gott in uns hineingelegt hat. Das ist ein Aspekt seines Wesens und das ist etwas, das uns Menschen ihm ähnlich macht, weil es auch ein Aspekt unseres Wesens ist, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Aber im dritten Kapitel der Bibel lesen wir, dass da etwas geschehen ist. Wir lesen von dem Sündenfall. Der David hat in seiner Predigt schon einiges dazu gesagt. Und seither hat sich auch an unserer Liebesfähigkeit etwas geändert. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, so zu lieben, wie das eigentlich ursprünglich gedacht war. Es ist auch Gottes Ähnlichkeit dadurch verloren gegangen. Die ist seither beeinträchtigt. Weiterhin sind alle Menschen in der Lage, andere zu lieben. Und sie haben auch eine Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Aber was ist das für Liebe? Das ist ein warmes Gefühl der Zuneigung, das auf andere gerichtet ist. Auf Menschen, die einem angenehm sind. Auf Familie, auf Freunde, vielleicht auch auf manche Fremde. Aber nur bei den Fremden, solange die zumindest dankbar sind. Oder solange man zumindest das Gefühl hat, dass man zumindest ein gutes Gefühl hat, weil man gerade geholfen hat. Aber es ist nicht mehr die Liebe, die da ursprünglich war. Die Liebe, zu der alle Menschen aus ihrer eigenen Kraft in der Lage sind, das ist eine Liebe, die von Nehmen gekennzeichnet ist. Oder im besten Fall von einem Wechselspiel aus Geben und Nehmen. Und solange man das Gefühl hat, dass dieser Austausch passt, dieser Austausch aus Geben und Nehmen, wird man mit solchen Beziehungen, mit solchen Liebesbeziehungen auch zufrieden sein. Man wird Phasen haben, wo man wirklich Zufriedenheit erlebt, wenn man solche Beziehungen lebt. Und das ist eine Folge daraus, dass Gott diese Liebesfähigkeit und die Sehnsucht danach, geliebt zu werden, in uns hineingelegt hat. Aber Johannes behandelt hier eine andere Liebe. Eine Liebe, die nicht bloß im Nehmen besteht oder in einem Wechsel aus Geben und Nehmen. Es ist die Liebe, die unsere Beziehungen hier in der Gemeinde kennzeichnen soll. Es ist die Liebe unter Geschwistern. Es ist die Liebe, die Menschen kennzeichnen soll, die aus Gott geboren sind und die ihn kennen. Es ist die Familienähnlichkeit, die wir als Geschwister haben sollen. Ihr kennt wahrscheinlich meine Enkelin Livia und meinen Schwiegersohn Wolfi, ihren Papa. Und es wird euch aufgefallen sein, dass die beiden eine unglaubliche Ähnlichkeit haben. Und deswegen bin ich sicher, jemand, der nicht weiß, welcher Mann der Vater von diesem Kind ist, der wird in wenigen Minuten im Saal den richtigen Mann zuordnen können. Aufgrund der Ähnlichkeit kann es nicht den geringsten Zweifel geben, wer der Vater von diesem Kind ist. Und genau so soll es mit der Liebe sein, die wir zueinander haben. Es soll nicht der geringste Zweifel bestehen, wer unser Vater ist, wenn er sieht, wie wir miteinander umgehen. Wir haben gesehen, dass Gott Liebe ist. Und das ist er nur deshalb, das kann er nur deshalb sein, weil er ein Wesen aus drei Personen ist. Und wir haben gesehen, dass Gott die Quelle und der Ursprung jeder Liebe ist. Er hat alle Menschen, unabhängig davon, ob sie glauben, liebesfähig gemacht. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Liebesfähigkeit beeinträchtigt ist. Und wir haben gesehen, dass es eine Liebe gibt, die über das hinausgeht. Eine Liebe, die die Liebe, die uns kennzeichnen soll, hier als Geschwister. Eine Liebe, die uns als Gottes Kindern kennzeichnen soll, die ihn als unseren Vater erkennbar machen soll. Und was diese Liebe ausmacht, das sehen wir in den nächsten zwei Versen. Gott liebt uns, Verse 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir haben in den ersten Versen gesehen, dass Gott Liebe ist. Was Johannes uns hier aber vermittelt, das ist unfassbar. Dieser Gott, der Liebe ist, lässt seine Liebe unter uns erscheinen. Er zeigt seine Liebe, aber er zeigt sie nicht irgendwie abstrakt, sondern er zeigt sie ganz konkret. Er zeigt seine Liebe zu dir und zu mir. Und wie macht er das? Erstens, Gott sendet seinen Sohn. Und weil Gott Liebe ist, weil das sein Wesen ausmacht, seine Natur, erscheint damit die Liebe Gottes unter uns Menschen. Und zwar in der Person von Jesus Christus. In der Bibel wird berichtet im Neuen Testament, wie Jesus war, wie er Kranke geheilt hat, wie er Unberührbare berührt hat und wie er Leben geschenkt hat, wo kein Leben mehr zu erhoffen war. Aber Gott Vater, der Vater hat nicht einen Sohn gesandt, irgendeinen Sohn. Nein, was Johannes hier in Vers 9 betont, dass Gott seinen eingeborenen Sohn oder seinen einzigen Sohn gesandt hat, das soll uns bewusst machen, wie kostbar dieses Geschenk ist, das uns hier gegeben wird. Ein größeres Geschenk ist nicht möglich. Denn der da kommt und sichtbar macht, dass Gott Liebe ist, das ist der Sohn, das ist Gottes Sohn, Gottes einziger Sohn. Einen weiteren gibt's nicht. Gott zeigt, wie seine Liebe ist. Zweitens, nicht nur durch das Kommen seines Sohnes, sondern durch den Zweck, zu dem er den Sohn gesandt hat. Er ist gekommen, damit wir Leben haben und zur Vergebung unserer Sünden, zur Versöhnung für unsere Sünden. Was das bedeutet, hat Johannes in dem Brief schon in Kapitel 3 geschrieben. In den Versen 5 und 16 lesen wir dort, und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Jesus, Gottes Sohn, ist gekommen, um zu sterben, damit wir Leben haben und zur Versöhnung für unsere Sünden, als Sühneopfer. Wir können besser verstehen, wie hoch der Preis war, der da bezahlt worden ist, wenn wir uns an das erinnern, was wir schon erkannt haben. Nämlich, wie es sein kann, dass Gott Liebe ist. Wir haben gesehen, dass Gott nur deshalb Liebe sein kann, weil er ein Wesen aus drei Personen ist. Ein Wesen, das seit jeher als untrennbares Beziehungswesen aus Vater, Sohn und Geist miteinander verbunden ist. Doch am Kreuz, als Jesus als Opferlamm Gottes die Sünde der Welt trägt, da ruft er aus, mein Gott, das war klar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir die Größe der Liebe Gottes erkennen, bringt er sich in eine Situation, in der er erlebt, was es bedeutet, in der er erstmals erlebt und zum einzigen Mal erlebt, was es bedeutet, von Gott Vater und von Gott Heiliger Geist getrennt zu sein, mit denen er seit jeher in einer untrennbaren Liebesbeziehung verbunden ist. Und er trägt damit die Strafe, die wir verdient haben. Er trägt die Folge unserer Sünde. Nicht, weil Gott willkürlich straft, sondern weil das die Folge unserer Sünde ist, getrennt zu sein von Gott. Also, Gott zeigt seine Liebe in der Einzigartigkeit der Person und in dem Opfer, das gebracht wird. Aber er zeigt drittens seine Liebe auch an den Personen, an den Menschen, für die diese Liebe gebracht wird. Dieses Opfer wird nicht für Menschen gebracht, die Gott mit offenen Armen empfangen, sondern für Menschen, die Gott feindlich geliebt sind, gesinnt sind. Für Menschen, die ihn nicht lieben, sondern die er liebt. Er bringt dieses Opfer nicht, weil wir es verdienen, nicht weil wir so liebenswert sind. Nein, er bringt das Opfer, weil er Liebe ist. Er opfert sich, weil er Liebe ist. Vielleicht fragst du dir jetzt, wie es sein kann, dass Gott Liebe ist und dass so ein Opfer notwendig wird, dass ein Mensch, der nichts Böses getan hat, ans Kreuz geschlagen wird und dort sterben muss. Neben dieser Aussage, Gott ist Liebe, hier in Vers 8 und später in Vers 16, finden wir in der Bibel weitere solche Gott ist Aussagen. Wir lesen in diesem Brief in Kapitel 1, Gott ist Licht. Und das bedeutet, dass Gott absolut heilig und rein ist. Und wir lesen im Hebräerbrief in Kapitel 12, dass Gott, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und das bedeutet, dass er nicht ungerecht sein kann. Für Unrecht, für Sünde muss bezahlt werden. Es muss für Gerechtigkeit gesorgt werden. Und Gott ist all das ständig gleichzeitig. Er ist nicht im Neuen Testament Liebe und war im Alten Testament ein verzehrendes Feuer. Er ist nicht in einem Moment liebevoll und im nächsten streng und richtend. Nein, er ist immer alles gleichzeitig. Gott ist Liebe, er ist Licht und er ist ein verzehrendes Feuer. Deshalb ist alles, was er tut, gleichzeitig von Liebe geprägt, von Reinheit und Heiligkeit geprägt und davon und von seiner Gerechtigkeit. Und das sehen wir am Kreuz. Deswegen ist es notwendig, dass hier gesühnt wird. Gott ist heilig. Deswegen kann Sünde in seiner Gegenwart nicht sein. Und Gott ist Liebe. Deswegen bezahlt er für die Sünde. Er übernimmt stellvertretend unseren Platz und bezahlt für unsere Sünde. Jesus zeigt uns, dass Gott gleichzeitig Licht, ein verzehrendes Feuer und Liebe ist. Und er zeigt uns, wie Gottes Liebe ist. Es ist eine Liebe, die beweist, dass Gott nichts zurückhält, denn er hat seinen einzigen Sohn nicht geschont. Es ist eine Liebe, die in vollkommener Selbstaufopferung besteht, ohne Selbstbezogenheit durch den, der dieses Opfer bringt. Und es ist eine Liebe, die zu diesem Opfer bereit ist, nicht für Menschen, die dieses Opfer verdient haben, sondern weil der, der das Opfer bringt, Liebe ist. Es ist eine Liebe, die nicht im Nehmen besteht oder in einem Wechselspiel aus Geben und Nehmen. Es ist eine Liebe, die nur im Geben besteht. Es ist eine Liebe, die nur gibt. Kommen wir zu den letzten beiden Versen. Gott lebt in uns. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Das Opfer, das wir in den vorigen Versen betrachtet haben, das legt uns auch eine Verpflichtung auf. Wir lesen da in Vers 11 ein Gebot. ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. So sollen wir uns auch untereinander lieben. Johannes geht davon aus, dass es zu einer tiefgreifenden Veränderung unserer Liebesfähigkeit führt, wenn wir erkennen, wie groß Gottes Liebe ist, wenn wir erkennen, was da am Kreuz für uns geschieht, wenn uns das ergreift oder wenn wir davon ergriffen werden, was da am Kreuz für uns geschehen ist. Wenn du jemals tatsächlich am Kreuz gestanden bist und gesehen hast, wer da für dich stirbt, dass das Gottes einziger Sohn ist, wenn du erkannt hast, warum er das tut, nämlich um dir Leben zu geben, dann wirst du nicht so einfach zu dem selbstbezogenen und ichbezogenen Leben zurückkehren, das uns Menschen eigentlich alle auszeichnet, ausmacht nach unserer, nach dem, was wir lesen, was im dritten Kapitel der Bibel berichtet wird von dem Sündenfall. Seither ist diese Liebesfähigkeit beeinträchtigt und eben von einer Ich-Bezogenheit geprägt. Wir, die wir als Geschwister verbunden sind im Glauben an unseren Herrn und Gott Jesus, sollen einander lieben mit derselben Selbstaufgabe, mit der er liebt. Und im ersten Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 16 steht, dass wir zur völligen Selbstaufgabe bereit sein sollen, auch unser Leben zu geben für andere. Und warum soll das so wichtig sein? Wir lesen da in Vers 12 im ersten Satz, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und das führt uns zu der letzten Ich-Bin-Aussage oder zur letzten Gott-Ist-Aussage in der Bibel. Gott ist Geist. Das lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 4. Deshalb ist Gott natürlich unsichtbar. Und deshalb hat ihn niemand jemals gesehen. Das Erscheinen Gottes liegt noch in der Zukunft. Wenn Christus wiederkommen wird, wenn wir ihn sehen werden, so wie er ist. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das schreibt Johannes im Johannesevangelium am Ende vom Prolog in Vers 18 in Kapitel 1. Fast wortgleich, niemand hat Gott jemals gesehen. Dort ist es die Menschwerdung von Gottes Sohn, die den unsichtbaren Gott hier auf der Erde sichtbar macht. Und hier in unserer Stelle, hier in Vers 11, ist es die Liebe unter uns Geschwistern, unter uns Christinnen und Christen, die den unsichtbaren Gott, den Gott, der Liebe ist, sichtbar macht. Wie glaubwürdig es ist, wenn wir von Gottes Liebe reden, das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie wir miteinander umgehen. Aber nicht nur miteinander. Überhaupt, wie wir mit Menschen umgehen, das wird unsere Glaubwürdigkeit prägen oder ausmachen. Was für Verantwortung ist es, die Gott uns da gibt? So sehr uns der Liebesbeweis am Kreuz auch bewegen mag, aber das würde uns erdrücken, oder? Zu lieben, wenn's nur kostet, bis zur vollkommenen Selbstaufgabe, Opfer zu bringen, vielleicht sogar für Menschen, die einem feindlich gesinnt sind, die niemals dankbar sein werden, vielleicht die einen ablehnen. Und wozu? Damit Gott sichtbar wird für andere. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bringt es an die Grenzen meiner Liebesfähigkeit. Und doch soll Gottes Liebe, soll der unsichtbare Gott genau so sichtbar werden. Wir sehen da in der zweiten Hälfte, in Vers 12, dass Gott uns mit diesem Gebot, das uns überfordern würde, nicht allein lässt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Gott bleibt in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen, wenn wir einander lieben. Jede Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Doch diese Liebe, die nur auf das Wohl eines anderen gerichtet ist und überhaupt nicht auf das eigene, diese Liebe, die frei von der Erwartungen etwas nehmen zu können, nur gibt. Diese Liebe, die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn wir so lieben, dann wird sichtbar, dass der Heilige Geist in uns am Werk ist und dass er als Frucht diese Liebe in uns produziert. Und das führt uns zurück zu dem Buch von Andrew Page. Denn wir lesen da, wenn wir das praktisch ausleben, diese Liebe, dann wird diese Liebe in uns vollkommen. Und wenn wir in dieser Fülle leben, wenn diese Gottesebenbildlichkeit, die ursprünglich in uns hineingelegt worden ist, da wiederhergestellt wird durch Gottes Wirken, dann werden wir Gott wieder mehr ähnlich sein. Gottes Herrlichkeit wird an uns wieder sichtbar, die wir eigentlich verloren gehabt haben. Und ich bin überzeugt, das wird wirklich zur Zufriedenheit führen, immer mehr, wenn wir den Blick haben auf die Fülle, die Gott uns da gibt, in Christus Jesus, unserem Herrn und Gott, und in der Fülle, die uns noch erwartet, wenn wir bei ihm sein werden. Und diese selbstaufopfernde Liebe, diese Liebe, die bereit ist zu geben, ohne abzuwägen, was es einem bringt. Das ist die Liebe, die diese Welt braucht, diese Welt, die immer liebloser wird. Nicht, weil die lieblose Welt Liebe braucht, sondern weil die gottlose Welt Gott braucht und weil Gott sichtbar wird, wenn er in uns lebt und wenn das durch die Liebe, die wir zueinander haben, aber auch überhaupt zu anderen Menschen, wenn die sichtbar wird, wenn der lebendige Gott, der Unsichtbare, der Feuer, der Liebe, der Geist ist, wenn der sichtbar wird durch das, wie wir leben. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wie sehr beschenkst du uns? Du hast uns geschaffen nach deinem Bild. Du hast in uns die Fähigkeit gelegt, zu lieben. Und du bist Liebe. Du zeigst uns deine Liebe, indem du deinen einzigen Sohn gesandt hast, um sein Leben zu geben. Als Stellvertreter für unsere Schuld hat er bezahlt, damit wir Leben haben. Und du hast deine Liebe durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen und uns dadurch wieder fähig gemacht, so zu lieben, wie es deiner Liebe entspricht, wie es deine Liebe ist. Bitte, Vater, hilf uns zu lieben, wie du liebst, damit deine Liebe ausstrahlt in die Welt und Menschen, die dich noch nicht kennen, begeistert werden für dich. Amen.